Na, wie ist es euch gegangen mit diesen 10.000 Ameisen über dem Bauch heute Nachmittag? Ich sehe hier gerade eine Batterie. Hat irgendjemand seine Batterie verloren? Ich habe hier welche drin. Das Thema heute Abend ist ja, Gott braucht Menschen, auf die Stimme Gottes hören. Mir ist bewusst, dass diese Thematik vielleicht viele Emotionen auslösen könnten. Denn normalerweise im Islam ist das so nicht möglich, dass Menschen die Stimme Gottes hören. Und über diese Thematik wurde viel geschrieben, wird viel gepredigt. Und ich muss euch sagen, ich bin von dieser Thematik begeistert. Ich hatte einen Film gesehen als Jugendlicher, Don Camillo und Pepone. Wer kennt den Film? Jawohl, wo dann Jesus sagt, Don Camillo. Und da ist in mir der Wunsch entstanden, müsste es geben, dass Gott direkt spricht. Und es hat mich begeistert und fasziniert. Es kann sein, dass ich bei dem einen und dem anderen vielleicht eine emotionale Stelle treffe, weil die Frage aufkommen könnte, warum vielleicht ich nicht diese Stimme höre. Wie gesagt, es ist ein spannendes und gleichzeitig ein heikles Thema, aber ich möchte euch durch diese Thematik führen und ich möchte euch auch einladen, mit mir systematisch die Bibeltexte durchzugehen, die genau diese Idee untermauern. So lade ich euch herzlich ein, wie wir gewohnt sind, dass ihr eure Waffenrüstung nehmt zur Hand. Und wir beginnen mit einer Reihe von Texten, die wir jetzt aufschlagen werden, die wir studieren werden, ein bisschen analysieren werden. Der erste Text, das uns in diese Thematik führen soll, steht in Apostelgeschichte Kapitel 9. Apostelgeschichte Kapitel 9. Und ihr kennt die Geschichte, ich bin überzeugt. Da steht drauf oben als Überschrift die Bekehrung des Saulus. Der Saulus wurde ein Paulus, so sagen wir. Ja? Und ich möchte den ganzen Abschnitt gar nicht lesen. Ich möchte mit euch nur zwei Teile eines Bibeltextes einfach lesen. Ihr kennt die Geschichte. Saulus ist unterwegs, die Christen zu verfolgen, zu zerstören. Und dann bekommt er eine Erscheinung und in Vers 4 heißt es, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er sprach, Herr, wer bist du? Genau um diesen Satz kommt es mir an. Etwas später, 5 Verse später, erscheint der gleiche Herr, einem, der heißt Hananias, dem Verfolgten. Und er sagt Hananias, und er spricht, Herr, hier bin ich. Und hier müssen wir einen ganz kurzen Moment innehalten. Der Theologe Saulus, der bei Gamaliel ausgebildet worden ist, das heißt übersetzt Kamel, ja, Gamaliel, war damals sozusagen der Karl Barth der damaligen Zeit. Er hat bei den besten Theologen, den es damals gab, bei Gamaliel, hat er gelernt. Super Ausbildung, kannte sich in der Schrift aus, war eine gehobene Persönlichkeit. Und der verfolgt jetzt die sogenannten Christen, der Sekten der Christen. Und der Herr spricht zu ihm, Saul, Saul. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Und er sagt, wer bist du? Ist das möglich? Jetzt könnte ich hier stoppen. Wir könnten 10 Minuten einfach im Stillen nachdenken. Ist das möglich, dass die Leute sich in der Schrift auskennen wie ein Weltmeister und kennen den nicht, der die Schrift inspiriert hat. Ist das möglich? Kaum zu fassen. Im Gegensatz Hananias. Herr, hier bin ich. Der an der Wand war, an die Wand gedrückt war, der sagt, hier bin ich, der kannte den Herrn. Ein zweites Wort aus dem Johannesevangelium, dass wir diese Thematik feinfühlig verstehen können. Johannes 12, 27 bis 30. Und Jesus sagt hier, jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus der Stunde. Doch darum bin ich in die Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte, es hat gedonnert. Und die anderen sprachen, ein Engel hat mit ihm gesprochen. Jesus antwortet und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Da spricht Gott vom Himmel herab. Und einige verstehen das als eine Donnerstimme. Es hat gedonnert. Und andere, wie heißt es hier? Ein Engel hat mit ihm gesprochen. Die hatten ein bisschen Feeling, dass hier der Herr gesprochen hat. Und er sagt, Jesus, der Herr hat gesprochen. Um euretwillen ist diese Stimme geschehen. Kennen wir die Stimme Gottes? Hören wir die Stimme Gottes in unserem Leben? Oder ist es eine Donnerstimme? Oder eine Engelsstimme? Wenn wir an die Stimme Gottes denken, wir müssen es systematisch aufbauen, es ist ganz wichtig. Was ist die Stimme Gottes schlechthin? Was ist die Stimme? Hat einer eine Idee? Jawohl, du zeigst es auf. Die Bibel, die Heilige Schrift. In 5. Mose 28 heißt es, wenn du, also in Vers 1 und 2, 5. Mose 28, wenn du nun der Stimme deines Gottes, des Herrn, gehorchst, dass du hältst und tust seine Gebote, so wird der Herr, dein Gott, dich zum höchsten aller Völker machen. Das heißt, das Wort Gottes ist die Stimme Gottes, wo jeder Mensch die Möglichkeit hat, die Errettung durch Jesus Christus kennenzulernen. Das Wort sagt mir, wo ich herkomme, was ich bin und wie mein Leben im Glauben werden kann. Das ist die Stimme Gottes. Allerdings ist diese Stimme Gottes nicht allzu sehr beliebt. Man kennt sie nicht so gut. Ich nahm einen Tramper mit. Ich fragte ihn, wie bist du Christ geworden? Oder wie wird man Christ? Das ist meine Standardfrage. Stellt mal diese Frage Menschen. Wie kann ich Christ werden? Und dann sagt er zu mir und schaut mich an. Ich habe nichts gegen Moslems. Ich habe so ein bisschen orientalischen Taint. Ja? Jetzt werde ich ein bisschen internationaler, sagt man. Ja, da kann man nicht genau erkennen, was ist der Typ hier, ja? Aber wenn man auf die Augenbrauen ein bisschen guckt, dann erkennt man ein bisschen was. Dann sagte ich, nein, das war nicht meine Frage. Wie kann ich Christ werden? Dann habe ich ihm eine Hilfestellung gegeben. Hat das was mit einer Person zu tun? Christ, Christus, Christen? Dann sagt er, nein, hat nicht mit einer Person zu tun. Okay, hat das was mit einem Buch zu tun? Bibel? Christen glauben daran? Christen, Christus. Sagt er glatt, nein. Dann habe ich ihm erzählt, wie ich Christ geworden bin. Und wenn ich Menschen mitnehme, bestimme ich, wie schnell ich fahre und wie länger im Auto bleiben muss, ja? Das sind ganz interessante Storys. Dann habe ich das ihm erzählt. Sie sagt, oh, das gibt's doch nicht und so weiter. Viele Menschen sind ungläubig, wissen von Gott nicht viel, weil sie an das Wort Gottes nicht glauben. Ist das logisch? Warum? Weil der Glaube kommt durch die Predigt und das Predigen durch, hoffentlich, durch das Wort Christi. Wir haben ja heute eine tolle Predigt gehört. Ich freue mich immer, wenn junge Leute eine Begabung haben, das Wort Gottes in der Tiefe zu verkündigen. Das war für mich ein Genuss. Ja, ganz toll. Weil durch das Wort Glaube entsteht. Aber dieses Wort ist nicht sehr beliebt. Wundern wir uns, dass der Glaube nicht da ist? Wer guckt schon rein? Wer denn? Und so gibt es auch keinen Glauben oder kaum. Ich habe ein Wort gelesen. Liegt Staub auf deiner Bibel, liegt Staub auf deiner Seele. Das ist ein orientalisches Wort. Tolle Sprüche, gell? Meine Schwiegermutter hatte eine Idee. Wir haben einen Wohnzimmerschrank gebraucht. Dann sagte sie, weißt du, meine Kollegin verkauft ihren Schrank. Wir fahren heute Abend hin und du kommst mit, du kannst gut verhandeln wie ein halber Jude und ich auch. Meine Schwiegermutter kann wirklich verhandeln, ja. Die zieht einem wirklich die Socken aus. Und dann nimmst du deine Frau noch mit und dann gehen wir hin, dann kaufen wir den Schrank. Okay, habe ich gesagt. Wenn du dabei bist, Schwiegermutter, wenn ich dabei bin, dürfte nichts mehr schiefgehen. Und ich habe dann zu meinem Schwiegervater gesagt, Papa, pass auf die Kinder auf, wir sind in etwa einer halben Stunde wieder da. Das geht ratzfass, wenn zwei Juden dabei sind, weißt du. Wow. Und er sagt, ja, ja, passt schon, aber kommt mir ja nicht zu spät, denn wenn die in die Hose machen, ich mache nichts. Hab keine Angst. Es war 5:30, Spätnachmittag, früher Abend und wir sind gefahren. Eine bayerische Familie und wir kommen bei ihrer Arbeitskollegin durch die Tür rein, ins Wohnzimmer. Mein erster Blick natürlich, warum bin ich da? Der Schrank. Wow, könnte gut passen. Jetzt müssen wir ein bisschen verhandeln. Und der Mann von dieser Frau, ein echter Bayer, nicht da, ist man sofort per Du. Der fragte mich dann und uns, magst ein Stammball? Ja, kennt ihr das? Stammball ist auf Indianerart Feuerwasser. In kleinster Dosierung, wenn du trinkst, dann brennt alles. Im wahrsten Sinne des Wortes, vorn und hinten, ja, alles brennt da, ja. Und ich sagte zu ihm, nein, danke. Im Orient, wenn dich jemand einlädt und du sagst das erste Mal, nein, danke, das ist in Ordnung. Okay, ist schon schlimm genug. Man darf keine Gastfreundschaft ablehnen, ja? Und dann hat er sich überlegt, dieser Bayer. Ah, der mag wahrscheinlich ein Bier. Magst ein Bier, sagt er zu mir. Sagte ich, nein, danke. Das war jetzt das zweite Nein. Im Orient würde hier eine Krise beginnen schon. Zweimal Nein. Dann hat er sich gedacht, das ist so ein kulinarischer Typ, ja. Er hat gehört vielleicht, dass ich Koch bin. Meine Mutter, Schwiegermutter erzählt ja so viel, ja, ohne Ende. Magst ein Wein, hat er dann gesagt. Sagte ich, nein, danke. Also hier ist schon die Katastrophe im Orient perfekt. Und seine Augen haben gearbeitet. Was ist hier los, was ist hier los, ja. Magst ein Kaffee, fragt er beim vierten Thema. Und ich sagte, nein, danke. Er war total frustriert. Total. Weil wenn ich Kaffee trinke, stehe ich zwei Nächte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist für mich nur Doping, wenn ich unterwegs bin und meine Augen immer schwerer werden. Da muss ich ein bisschen dopen, ja, damit ich gut zu Hause ankomme. Aber sonst stehe ich zwei Nächte. Er hat überlegt, nachgedacht. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann das? Seine Augen verraten die Mimik. Wir sprechen durch unsere Mimik. Geschichten. Und dann, hat er gesagt. Ich hab's. Weil du Moslem bist, oder? Nein, er war fix und fertig. Damit hat er nicht gerechnet. Und ich habe mich angeschaut, wie so ein kleiner Hund, wenn ihr mal bei einem Hund etwas macht, habt ihr schon mal beobachtet, ja? Wenn der Hund das nicht versteht, was nicht versteht, dann macht er so. Hör schon mal auf, beobachtet man die Tiere, ist ganz interessant. Schaut mich an, ja, wie soll ich das jetzt einordnen? Und dann sagt er, ist es wegen der Bibel? Und ich sagte, ja, und er hat gestrahlt. Endlich ein Ja. Ich habe selten jemanden so strahlen sehen. Aber dann, nach 5 bis 10 Sekunden, hat er auf bayerische Art losgelegt. Boah, die Bibel, vergiss es. Er hat kreuzweise, salzweise, rauf und runter gebrochen und gekotzt über die Bibel. Und ich war total erstaunt. Vorher hat er sich noch gefreut, weil ich Ja gesagt habe. Und dann sagt er, ja, weißt du, die Bibel, ja, vergiss es, es ist eine alte Geige, mit der kann man jede Melodie spielen. Bah, Blödsinn. Die Bibel ist genauso geschrieben wie ein Horoskop. Zum Beispiel Horoskop, Bär passt zum Elefanten. Gibt es das überhaupt? Ich kenne mich da gar nicht aus, ja? Oder irgendetwas, der zu dem. Die schreiben so genial. Das passt zu jedem. Und habe ich mir das angehört? Was machst du in der Regel, wenn dich jemand angreift? Ne? Greif sofort zurück, ja? Sagte ich, nee, mein Freund. Ha, so leicht mache ich dir das nicht. Und dann sagte ich zu ihm, weißt du, bayerisch, du, immer direkt, weißt du, dass du mit der Bibel Probleme hast. Das ist dein Problem, nicht mein Problem. Die Augen, so nach dem Motto, also eigentlich hat er recht. Ist doch so. Ist es mein Problem? Ist doch sein Problem. Da hat er ein wenig überlegt. Ich habe ihn dann in seinem Saft in der Pfanne erstmal ein bisschen schmoren lassen. So, wisst ihr, wenn man so ein Kotelett macht, ich war ja in der Fleischabteilung, da habe ich immer gekocht wie ein Weltmeister. Ne? Da muss man ein Kotelett draufschmeißen, da muss man ein bisschen gucken, nicht sofort umdrehen und dann umdrehen. Und wenn er dann richtig durch ist, dann holt man es raus. Ich dachte mir, ja, pass nur auf. Habe ich ein bisschen schmoren lassen, so. Als ich das Gefühl hatte, ah, jetzt ist gut. Aber weißt du, habe ich zu ihm gesagt, eins würde mir leid tun. Kennst du die Geschichte von Galileo Galilei? Ja, sagt er, kenne ich. Was hat der Mann gesagt? Die Erde ist rund und wir drehen uns um die Sonne. Also er hat dieses heliozentrische Weltbild propagiert, nicht das geozentrische, dass die Erde eine Platte ist. Ja, 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 er kannte sich in der Geschichte aus, sehr gut. Aber sag mal, niemand hat an ihn geglaubt. Ja, und die Kirche hat ihn zitiert und hat ihn dann, der kannte sich wirklich gut aus in der Geschichte. Das erste Mal hat er widerrufen. Und dann sagt man ihm den Satz nach, ihr kennt den Satz, und sie dreht sich doch. Und ich schaue ihn an und sage, du sag mal, aber niemand hat ihn geglaubt. Ja, wir sind in der Erkenntnis weiter. Wir haben am Ende festgestellt, die Bibel oder eben Galileo hat doch recht gehabt. Ja, also ein biblisches Bild, dieses geozentrische, ist kein biblisches. Nämlich das heliozentrische ist ein biblisches. Der Erdenrund, ja? Ja, sag mal, ist die Erde rund oder ist die Erde eine Scheibe? Stellt mal diese Frage den Leuten. Bitte erklär mir mal, ob die Erde rund ist oder eine Scheibe ist. Da habe ich angeschaut. Was für eine Frage. Natürlich ist die Erde rund und wir drehen uns um die Sonne. Aber jeder hat gesagt, sie ist eine Platte. Niemand hat es geglaubt. Ja, aber jetzt wissen wir es besser. Okay. Was machst du, wenn du am Ende feststellst, die Bibel hat doch recht? Da hatte ich ihn. Jeder sagt heute, die Bibel, alte Geige, mit der kann man jede Melodie spielen, bla 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 bla. Keiner glaubt es mir, oder viele. Was machst du, wenn es am Ende wahr ist? Und er, das gefällt mir. Das gefällt mir. Wow, sowas habe ich noch nie gehört. Oh, und toll. Und dann hat er angefangen, Fragen zu stellen. Fragen über Fragen. Und ich habe ihm seine Fragen beantwortet. Und hin und her ging es. Die Fetzen sind auf Bayerisch geflogen. Und das war fantastisch. Und dann schaue ich auf die Uhr. Oh, 12:30 nach Mitternacht. Nicht wegen mir. Das ist kein Problem. Mein Schwiegervater mit den Kindern, die damals noch in die Hose gemacht haben. Ich darf das gar nicht so laut sagen. Einige sind hier, die würden mich nachher Pussien geben, ne? Und er hat dann zum Schluss gesagt, ich sehe, ich habe die Bibel zu Unrecht abgelehnt. Ich werde in der Bibel lesen. Den Schrank haben wir nicht gekauft. Viel zu teuer. Aber er hat gesagt, er wird in der Bibel lesen. Und zwar unter Gebet. Ist das nicht schön? Irgendjemand hat es gesagt. Ich glaube, du warst das. Wenn die Leute sich unter das Wort stellen, haben wir nicht mehr die Verantwortung, oder? Wir spielen mit voller Kraft Gott den Ball zu. Ja? Wir haben gesagt, wir sind Teamwork, ja? Du machst das meiste, ich helfe dir, ne? So, und Gott wird tun. Er wird arbeiten. Er wird es tun. Und ich gebe euch einen Tipp. Ein Satz. Ich warne euch jetzt vor diesem Satz. Ihr werdet diesen Satz nie vergessen. Dieser Satz wird euch begleiten. Ich warne euch, wenn ihr auf die Toilette geht, wenn ihr ins Bett geht, egal was ihr macht, dieser Satz wird euch begleiten. Ich warne euch. Aber ich sag's trotzdem. Praktiziert in eurem Leben Manna vor Banana. Merkt euch das. Manna vor Banana. Ich warne euch. Ihr steht vor dem Müsli und Bananen sind reingeschnitten. Ihr wollt essen, hat mir jemand erzählt. Schau, ich habe die Manna vergessen. Hat wieder liegen gelassen. Ist dann zum Manna gegangen, zum Wort Gottes. Hat dann noch mal kurz gelesen. Ah, interessant. Und dann ist er zu seinem Banana gegangen. Manna vor Banana. Lass uns diese Nuss knacken. Wir sind nicht 2 Stunden siebten Tags Adventisten. Früher habe ich gesagt, wir sind nicht am siebten Tag Adventisten. Manchmal müssen wir heute sagen, 2 Stunden siebten Tags Adventisten. Wir sind nicht nur für 2 Stunden im Gottesdienst. Oh, wie erbärmlich. Ich habe eine Karikatur gesehen. Auf der Karikatur wurden die Tage abgebildet. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und so weiter. Und da sah man einen Adventisten auf dem Bild. Sonntag. Ein Bett. Er schlief. Daneben ein Schrank, eine Luftblase. Das heißt, er schläft, sägt Bäume ab. Schaust auf das Bild. Montag. Er schläft. Luftblase. Nicht? Es geht so weiter. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und Sabbat? Musst du ganz genau hinschauen. Überlegst du, warte mal, was ist der Unterschied jetzt? Ah, wenn du ganz genau hinguckst, er schläft mit einer Krawatte. Das ist der einzige Unterschied. In Bayern würde man sagen, ist das alles? Ist das alles? Deshalb die härteste Nuss knacken, die es gibt zu knacken. Manna vor Banana. Da sagt jemand zu mir, ja, du hast gut reden, ich muss Kinder versorgen, sie in die Schule schicken und meinen Mann versorgen. Und auf Nacht kommt mein Mann auch noch mit dem Essen. Das Essen muss parat sein und so weiter. Und dann sagst du ja Manna vor Banana. Ich mache es am Abend. Ganz sicher? Ja, ich nehme es mir auf alle Fälle vor, ich schlage die Bibel auf und kaum will ich etwas lesen. Oh, ja? Deshalb, wenn der Tag beginnt, Manna vor Banana. Manna vor Banana. Das ist das Wort Gottes. Das ist die Stimme Gottes schlechthin. Ich möchte euch einladen, ein anderes Wort aufzuschlagen. Aus dem Daniel-Buch, Daniel, Kapitel 9. Wir schauen eine weitere Stimme an. Daniel, Kapitel 9, Vers 10. Und da heißt es, als Daniel das Bekenntnis ausspricht, dass wir gesündigt haben, sagt er, und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, wandelten nicht in seinem Gesetz, das er uns vorgelegt hat durch seine Knechte, die Propheten. Wenn du in der Heiligen Schrift studierst, wirst du feststellen, dass Propheten auch eine Stimme Gottes sind, Autorität haben, zu sagen, in welche Richtung es geht. Und weil die Menschen verlernt haben, in das Wort Gottes zu gucken und rein zu hören, schickt Gott einen Mahner, einen Rückführer, wie alle Propheten in der Bibel, um sein Wort zu verstehen und biblische Wahrheiten neu wieder zu entdecken. Propheten, wenn sie sprechen, ob außerkanonisch oder nicht kanonisch, biblisch, die in der Bibel aufgezählt werden oder außerhalb, sind Stimme Gottes Autorität. Als ich in die Adventgemeinde kam, es war wunderbar, nicht? Die Erlösung durch Christus, ich habe euch erzählt, nicht? Die Brücke statt dem Seil, Kebab, also Brücke statt Kebab, ja? Es war wunderbar, ich war erfüllt, ja? Und dann sagten sie mir, wir haben einen Propheten. Sage ich, ja, das klingt so ein bisschen ähnlich, so wie Mohammed, ne? Schauen wir uns mal an. Und das ist eine Frau, sagte ich, nein. Warum Frau? Ja? Frau kann doch nicht Prophet sein. Meine Welt ist fast zusammengebrochen. Ja, Moment, Moment. Nochmal, Repetitio, ja? Also, wir haben eine Prophetin, Prophet, und sie ist eine Frau. Und ich komme aus dem Orient. Frauen, ich bin ein sehr frauenfreundlicher Mensch, umso mehr geworden durch den Glauben. Ja? Ich sage es euch, es ist so, fragt meine Frau, ist sie da? Aber eine Frau als Prophetin, ich habe gesagt, lieber Gott, ich danke dir für die Brücke, ich danke dir für die Prinzipien, wunderbar. Verlang von mir nicht, dass ich diese Frau als Prophetin akzeptiere. Bitte nicht. Das ist zu viel. Das gehört, geht unter die Gürtellinie, im wahrsten Sinne des Wortes, ja? Und da hat Gott zu meinem Herzen gesagt, ich bitte dich, schau dir das mal an. Aber wenn ich zu dem Schluss komme, es ist Blödsinn, weg damit, oder? Okay, verstanden. Dann habe ich alles geholt, gesucht. Wo sind die Informationen? Wie soll ich denken? Wie viele Querköpfe gibt es, die das oder dieses und jenes und welches sagen? Und gesucht, gesucht und gefunden. Und eines Tages muss ich sagen, ja, ich muss kapitulieren. Du hast sie als Prophetin gerufen. Ich habe einen knallharten Maßstab angelegt. Zu dem, was die Bibel auferlegt, nochmal 100% hinzu. Wenn es nicht schafft, Pech gehabt. Ja, ich kann sagen, ich habe alles getan. Ja, ich musste erkennen, kapitulieren. Okay, ich wäre dumm, wenn ich ihn als Weisung durch diese Stimme ablehnen würde. Dann kam ein Religionshistoriker nach Deutschland, der hat eine Doktorarbeit geschrieben über die Adventisten. Er ist jetzt Professor für islamische Geschichte auf der Universität in Izmit in der Türkei. Er kam zu mir, hat irgendwie meinen Namen rausgekriegt und oh, es gibt da so einen komischen Typen, der ist Christ geworden, Adventist, den muss ich mal aufsuchen, interviewen. Dann kam er, wir hatten ein halbes Jahr miteinander Kontakt. Er hat dann zu mir gesagt, Nefsat, eins verstehe ich nicht. Ihr sagt als Adventisten sola scriptura, allein die Schrift. Aber ihr habt noch eine Prophetin, wie kannst du das mir erklären? Wie erklärt man das jetzt? Einige sagen nicht unter der Bibel, die anderen sagen nicht über der Bibel, die anderen sagen nicht neben der Bibel. Mama mia, da fliegen ja die Fetzen. Was soll ich ihm sagen? Ich sagte, wenn du in der Nacht rausgehst und schaust, ja, dem Himmel rauf, was siehst du da? Und es ist klar, er sagt Sterne. Angenommen, ich würde dir ein Teleskop in die Hand geben. Was würdest du sehen? Noch mehr Sterne, ja. Sind die noch mehr Sterne vorne auf dem Teleskop draufgeklebt gewesen? Nein, die Leute gucken dann immer so, ja? Die sind schon da. Das Ding hat es sichtbarer gemacht. Dann sagte ich ihm, siehst du, und das ist Ellen White, eine Prophetin für uns. Und er hat sich bedankt. Er hat das in diesem Stil auch geschrieben in seiner Doktorarbeit, ja? Das ist genau die Funktion. Natürlich kannst du mit dem Wort Gottes und mit Ellen White Leute auch erschlagen. Kann man das? Was kannst du mit einem Messer tun? Brot schneiden? Was kannst du auch machen? Beschneiden und Kopf ab und alles, ja? Ist das Messer dann schlecht? Die Menschen, die es komisch verwenden, sind dummisch. Auf Bordisch gesagt. Aber das Messer, das System ist nicht schlecht. Es wird nur verkehrt verwendet. Und als das mir klar wurde, habe ich gesagt, lieber Gott, danke, wenn ich dadurch dich besser kennenlernen kann, wenn ich deine Stimme noch besser erkennen kann, wenn ich noch mehr Informationen über Jesus bekommen kann, dann sage ich dir nur ganz einfach danke. Und seitdem bin ich ja mit dieser Thematik sehr freundlich gestimmt. Ich glaube, dass Gott zu unserem Herzen spricht, auch durch den Propheten. Und dein Herz bestimmt, wie du damit umgehst. Das ist die zweite Stimme. Noch eine? Römer Kapitel 9. Schlag mal auf. Ein Thema, der hier sehr spannend, gleichzeitig auch brisant sein kann. Römer Kapitel 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt, im Heiligen Geist. Ihr werdet in der Bibel feststellen, dass der Heilige Geist zu unserem Geist spricht. Kapitel 8, Vers 14. Schauen wir uns das mal an, ob es da immer noch drin steht, ob es verschwunden ist. Ja? Wir müssen immer alles nachprüfen. Ja? Da heißt es in Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das muss mir jemand erklären. Wie geht denn das? Der Geist spricht zu meinem Geist. Und ich habe festgestellt, dass diese Thematik eine sehr, sehr unbekannte Thematik ist. Aber ich habe auch festgestellt, dass das im tiefsten meines Herzens, damals, als ich Filme angeschaut habe wie Don Camillo und Peppone, ja, mich gefangen haben. Ich wollte wissen, ist das möglich? Mein Gewissen wird durch das Studieren des Wortes und durch das Studieren des Propheten geprägt und geschärft. Er spricht zu mir, zeigt mir, wie ich handeln, entscheiden soll. Und zu einem gewissen Grade ist es bei jedem Menschen eingebaut. Der Unterschied ist, wie scharf das entwickelt ist. Das ist der Unterschied. Man kann es unterdrücken, man kann es abstumpfen lassen, sogar erschlagen, wie es der eine Bauer gemacht hat. Er wollte schlafen, sein Hund hat gebellt. Und er ging raus, hat den Hund zusammengefaucht und gesagt, gib Ruhe, Hund hat Schwanz eingezogen und weg war er. Und dann wollte er sich wieder schlafen legen. Schon wieder bellt er. Geht hin, schimpft ihn wieder zusammen. Und das dritte Mal war das für den Bauern zu viel. Er ging hin, holte sich einen Holzklotz, tschak, bum, batsch. Und der Hund hat seinen Geist aufgegeben. Er ging wieder ins Bett und er schlief richtig süß. So richtig toll. Am nächsten Tag wachte er auf, das ganze Haus war ausgeräumt. Er hat gewarnt, das geht auch. Und ich behaupte, dass diese Stimme bei jedem Menschen eingebaut ist. Das ist eine Behauptung. Ich war in der Küche, wir hatten 220 Leute zu bekochen. Und an diesem Tag sagte man mir, ich sollte die Pommes frittieren. Für 220 Leute. Draußen war 30, über 30 Grad im Schatten. Und ich habe diese 220 Personen, wow, wie viele Kilo frittiert. Hinterher habe ich ausgeschaut wie eine Pommes frittes. Ja, wirklich. Bei mir hat alles getrieft. Ja. Über 30 Grad. Ich ins Auto. Alle Fenster runter. Damals noch keine Klimaanlage. Ich habe gesagt, das passiert mir nie wieder. Ja. Oben das Fenster aufgemacht, ist die Dachluke da. Und ich bin gefahren und der Wind ist so gelaufen. Ja, und so geweht. Und ich habe mich schon zu Hause gesehen. Wir haben einen kleinen See vor unserem Haus in Deutschland. Ich habe mich schon so richtig hingehen sehen zum See und dann so richtig reinspringen, so eintauchen und das ganze Fett weg, ja, und so. Und da macht einer so ein internationales Zeichen schon wieder, ja. Und glaubt mir, es ist wirklich die Wahrheit. Und ich dachte mir, heute definitiv nicht. Ich triefe schon aus dem Fett, ja, und so. Ich bin vorbeigefahren, ein paar hundert Meter. Und dann kam wieder diese Stimme, stopp. Komm, nimm ihn mit, sag ich, aber bitte. Doch nicht, ich kann ja mal andermal mitnehmen, ja? Und er ist dann angelaufen gekommen, ja? Schwarze Hose, Lederhose, schwarze Schuhe, schwarze Lederjacke, lange Haare, schwarz, ich habe kein Problem damit. Ja? Sonnenbrille. Und ich habe gedacht, ja, draußen ist über 30 Grad, wie läuft der denn rum, ja? Mach die Tür auf, ja, okay, steig ein, Mann, die Luft ist schon weg hier, wir müssen wieder Fahrtwind bekommen, ja? Und er ist eingestiegen und wir fahren so. Dann sagt er, Scheibenkleister. Ich will mal ein anderes Wort verwenden, weil wir wollen in diesem Haus nicht so viel komische Wörter verwenden. Dann sagt er, Scheibenkleister. Hast du schon mal jemanden mitgenommen? Oder kommt in dein Haus rein und sagt, Scheibenkleister. Hey, schau ich ihm an. Im Orient, das ist Unfreundlichkeit, ja? Der steigt in mein Auto rein und sagt Scheibenkleister. Was soll denn das jetzt? Habe ich ihn nicht beachtet, ich bin gefahren. Und sagt er nochmal, Scheibenkleister. Sag ich, du, jetzt entschuldige bitte, was ist Scheibenkleister? Ja, ich bin jetzt zum Amt gefahren und wollte meinen Führerschein nach 2 Jahren holen. Und die haben mir nochmal 1 Jahr draufgebrummt, jetzt kann ich meinen Führerschein neu machen. Sag ich, ja, das ist wirklich Scheibenkleister. Das ist nämlich gar nicht sicher, dass du das schaffst. Weil viele Leute, wenn sie heute den Führerschein machen müssten, ja, ob sie es noch schaffen würden? Sag ich, ja, das ist wirklich Scheibenkleister. Sag mal, du, wieso hast du deinen Führerschein verloren? Ah, weißt du, Alkohol und ein bisschen zu viel und so weiter und so weiter. Und die haben mich erwischt und dann, ja, 2 Jahre. Au, Scheibenkleister. Du siehst, diese Dinge sind nicht gut. 2 Jahre? Das erzählst jemand anders. Wegen Alkohol? Ha, das glaube ich dir nicht. 2 Jahre, höchstens 3 Monate oder 6 Monate, ja? Also 2 Jahre, ja, komm, hör auf. Ja, ich war Drogendealer und ich habe die ganze Region von Oberbayern mit Drogen versorgt. Haben sie ihn entdeckt, haben seinen Führerschein genommen. Sagte zu mir, ja, das ist Scheibenkleister. Warum machst du das auch? Ja, wenn mein Freund nicht gewesen wäre. Hör bloß auf, hat er gesagt, meine Freunde haben mich verpfiffen. Ja, wenn mein Freund nicht gewesen wäre, dann wäre ich heute noch im Scheibenkleister. Ja, was meinst du denn? Ja, Gott oder was? Sagte ich, ja, ich meine Jesus damit. Endlich tat er seine Sonnenbrille runter, schaute mich an, ich habe seine Augen gesehen, ja, und hatte, hör mir auf mit Gott und so weiter, lass mich in Ruhe und so weiter. Jetzt sage ich dir was. Mein Freund hat zu dir gesprochen. Nein, hör auf und so weiter. Ich werde es dir beweisen. Hat er geschaut. Als du in dem Moment warst, dass du diese Drogen nehmen solltest, hat eine Stimme zu dir gesagt, nimm es. Du kannst Geld machen. Du kannst dir alles kaufen. Frauen, wow, du kannst das Leben genießen. Und sei jetzt ganz ehrlich, hat eine Stimme zu dir gesagt, so ein Unbehagen, wie so eine Stimme, ja, tu es nicht. Es ist nicht gut. Dann schaut er mich an und sagt, ja, diese Stimme war auch da. Und auf welche hast du gehört? Ja, auf die andere. Siehst du, deshalb bist du im Scheibenkleister. Hättest du auf die andere gehört, hätte dir mein Freund geholfen. Und dann habe ich ihm von meinem Freund erzählt. Ich war normalerweise in Deutschland 110. Wir dürfen ja 100 fahren, nicht? Bis ich hier begriffen habe, dass man hier 80 fahren darf, ja? Der liebe Gott hat mich bewahrt vor vielen Strafzetteln, ja? Das wusste ich nicht. Und je mehr ich ihm erzählt habe, das waren etwa 20 Kilometer, wurde ich immer langsamer. 95, 90, 85, 80, 70. Ich kann ja so schnell fahren, wie ich will, ne? Damit ich mehr Zeit habe, ihm was zu erzählen. Nach etwa 20 Kilometern kamen wir da an, wo er hin wollte. Das war so auf der Strecke von mir. Da habe ich zu ihm gesagt, Harry, wenn du jetzt durch die Tür rausgehst, wirst du mich auslachen. Vielleicht. Aber ich sage dir eins. Ich habe dich nicht zufällig mitgenommen. Mein Freund hat zu mir gesagt, ich soll dich mitnehmen. Und hat er mich angeschaut und es kamen Tränen über seine Wangen. Und ich habe gesagt, du kannst machen, was du willst damit. Das ist deine Sache jetzt. Ich musste das dir sagen. Aber das ist jetzt deine Sache. Was machst du jetzt draus? Er hat mich umarmt. Ich habe ihm ein Buch gegeben. Der Weg zu meinem Freund. Kennt ihr das Buch? Der Weg zu Christus. Ich habe gesagt, ich gebe das in deine Hand. Du entscheidest, was du damit machst. Lerne, auf meinen Freund zu hören. Er hat gesagt, ja, unter Tränen. Er wird es tun. Er wird es tun. Wir haben uns verabschiedet. Die Gewissensstimme. Ich bin überzeugt, und ich werde morgen noch ein bisschen mehr noch ausbauen, dass der liebe Gott heute noch zu uns sprechen kann und will. Manchmal oder sehr oft, wenn er zu unserem Herzen spricht, tut es weh. Wisst ihr warum? Weil er manchmal sagt, Nefzat, du hast jetzt aber ein scharfes Wort gesagt. Entschuldige dich. Warum ich? Der oder die soll doch kommen. Oder wir verhandeln, wir machen Kuhhandel. Wie? Dann werden wir auf einmal Orientalen, ja? Mit Gott. Diese Stimme erinnert und sagt, mach es so. Ich könnte euch Geschichten erzählen, was Menschen erlebt haben, mit denen ich zu tun hatte. Gott kann in unsere Herzen sprechen. Ich kann es dir nicht genau beschreiben. Es ist nicht eine laute Stimme. Don Camilo, was machst du denn da? Ja? Es ist, man muss es üben. Es ist wie ein Eindruck. Ich vergleiche das immer so. Hier ist ein Jugendlicher auch da, nicht? Ein Jugendlicherer als ich, also so um die 15, 14, 13, ja? Du, Florian? 12, wie mein Junior, ja? Als ich jünger war als du, haben wir sehr viel Blödsinn angestellt als Kinder. Wir haben gesagt, wer jetzt da was rausklaut, ja, aus dem Geschäft, der ist in der Bande dabei, wer nicht, boah, Versager. Ich kann mich noch gut erinnern, wir sind rein, so wie die Mafia-Bosse in das Geschäft und so weiter, nicht? Sind wir rein und haben teilgenommen. Und als ich dieses Teil nehmen wollte oder genommen hatte, dann kam so ein ganz komisches Gefühl. Also, tu's nicht. Es ist ein Eindruck, ein Empfinden. Und je mehr wir im Worte Gottes studieren, je mehr wir Gott vertrauen, dass er auch durch den Propheten zu uns sprechen kann. Ich kann es beweisen. Je deutlicher wird diese liebevolle, führende Stimme werden. Je deutlicher. Es ist so. Paulus lernte auf diese Stimme zu hören. Sein Leben hat sich total geändert. Ein Mörder, Verfolger, wurde einer der größten Verkündiger des Evangeliums. Und genau dieser Paulus sagt, dass eines Tages diese Stimme uns aus den Gräbern herausrufen wird. Aus den Gräbern herausrufen wird. Und dann werden wir dem begegnen, der uns im Leben geführt hat. Durch sein Wort, durch den Propheten, durch diese Stimme in unserem Herzen. Der Geist spricht zu unserem Geist. Eine Geschichte aus Kanada. Wisst ihr, warum Kanada heißt? Weil Kanada ist. Das Land ist so groß. Du siehst keine Menschen, da ist Kanada, ja? Und es ist sehr interessant. Und da gab es eine Farm. Und da haben Familien Schafe angenommen, wo die Eltern oder die Mütter, Lamm, ja, Schafe gestorben waren und haben sie aufgezogen. Das haben sie jedes Jahr gemacht. Angenommen mit ein paar Wochen, gefüttert, ganz normal wie ein Baby, bis etwa 6, 7, 8 Monate. Und dann hat man sie wieder abgegeben. Und es gab immer wieder Tränen. Könnt ihr euch das vorstellen? Eines Tages sagte die Mama und der Papa, wir machen das zum letzten Mal. Oh nein, wir müssen weitermachen, die Kinder, ne? Und dann haben sie ein Tier angenommen, ein Lamm. Es hat den Namen gehabt, Lemmy. Ist das nicht schön? Und dieses Lemmy-Tier war ein ganz besonderes Tier. Wenn sie draußen waren und gerufen haben, Lemmy, komm! Und dann ist Lemmy gekommen, hat aus der Hand gefressen. Und das war ein Lieblingstier. Dann waren die 6 Monate vorbei. Und sagte Papa und Mama, jetzt müssen wir es abgeben. Die Kinder haben geweint und verhandelt, wie unsere Kinder verhandeln haben. Immer, ja, nein, 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 bitte, 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 bitte. Aber sie mussten Lemmy abgeben. Sie haben unter Tränen Lemmy abgegeben. Es vergingen Jahre. Und dann fuhren sie eines Tages mit der gesamten Familie, die Kinder waren schon größer, bei dem Bauern wieder vorbei, wo sie Lemmy abgegeben hatten. Und die Mutter hat eine ganz verrückte Idee. Ob ich vielleicht Lemmy rufen könnte? Und die Kinder, Mama, bitte, das ist so ein Schafskopf, ja? Du kannst auch nicht verlangen, dass, nein, das werde ich machen. Oh nein, die haben sich lustig gemacht. Dann ist sie zu den Bauern gefahren, ist auf dieses Ding hochgestiegen, wo sie eingezäunt waren, und dann hat sie gerufen, Lemmy, komm. Nichts passiert, die Kinder, Mama, bitte. Ja, benimm dich nicht wie ein Schaf oder was? Und Lemmy, komm, etliche Köpfe von den Hunderten von Schafen gingen hoch, guckten da rüber, wer schreit denn da? Ja? Und sie rief nochmal, Lemmy, komm. Da gingen ganz wenig Köpfe hoch. Sie rief wieder, Lemmy, komm. Da bewegte sich ein Schaf raus. Als zum letzten Mal schrie, Lemmy, komm, kam Lemmy nach so vielen Jahren angelaufen. Und die Kinder waren baff. Nach so vielen Jahren. Warum? Weil sie die Stimme der Mama kannte. Jetzt überlegt mal. Wenn der Herr wiederkommt, wenn er uns aus den Gräbern holt oder wenn wir ihm begegnen, wie es in der Schrift heißt, und er sagt, schön, dass du da bist. Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich bin überzeugt, wir werden für einen Moment sagen, Stimme kenne ich. Warum? Weil diese Stimme uns geführt hat in unserem täglichen Leben. Was für eine Begegnung wird das sein? Überlegt mal. Wenn er sagt unseren Namen und sagt, schön, dass du da bist. Diese Stimme ist bekannt. Ich möchte euch herzlich einladen, dass wir aufstehen, diesem großen Gott danken, der uns durch das Wort, durch den Propheten, durch unsere Gewissensstimme führen möchte. Unser großer Gott und Vater im Himmel, du bist so gut, wir können es gar nicht oft genug sagen. Wir wollen unser Haupt beugen und dir einfach Danke sagen für deine Liebe. Danke für dein Wort. Herr, gib uns Mut, dass wir in dein Wort gucken. Dass wir es lesen, dass wir es zu Herzen nehmen, dass wir Informationen von dir bekommen, über dich, über dein Wesen, über dein Denken, über deine Eigenschaften. Gib uns auch Vertrauen, dass wir auch in deine Propheten reingucken. Nicht damit Menschen zu erschlagen, nein, um dich besser kennenzulernen. Herr, lass uns lernen, auf deine Stimme, deine Geistesstimme zu hören, denn dein Geist spricht zu unserem Geist. Lass uns durch diese Stimme geführt werden. Wenn wir Hinweise bekommen, Menschen begegnen sollen, wenn dein Geist uns berät in allen Fragen unseres Lebens. Danke, dass du ein großer Gott bist, der das ermöglichen kann. In Liebe und danke im Namen Jesu Christi, dass du diese Verheißung gegeben hast.